Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zu bewegen. Heute habe ich jemanden zu Gast, die es sich zum Motto gemacht hat, laut, unbequem und solidarisch zu sein. Sie kämpft als Sozialarbeiterin und Diversitätsberaterin dafür, geflüchteten Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen. Unermüdlich setzt sie sich für die afghanische Community und für feministische Themen ein. Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl ist sie für die Linken angetreten und konnte sich einen Platz im Parlament sichern. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, liebe Hila Latifi.
Hi, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du da bist. Und vor allen Dingen, du hast ja nach den Bürgerschaftswahlen in Hamburg, die für dich erfolgreich waren, Zeit gefunden, hier zu sein. Also es ist ganz hervorragend. Und bevor wir darüber sprechen, will ich aber noch ein bisschen mehr über dich erzählen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein genaueres Bild davon haben, wer du bist und was du machst. Du bist in Afghanistan geboren. Deine Eltern haben dort für die sozialistische Regierung in Kabul gearbeitet. Als die Taliban an die Macht kamen, seid ihr durch 11 Länder geflohen, bis ihr schließlich nach Bremen gezogen seid. Dort bist du aufgewachsen, warst Klassen- und Schulsprecherin und bist zum Studium nach Hamburg gezogen. Viele Jahre hast du als Kunsttherapeutin im psychosozialen Bereich gearbeitet und ein Beratungszentrum für systemische interkulturelle Fragen gegründet. Weil du die Untätigkeit der Behörden nicht mit ansehen konntest, hast du freiwillig die Evakuierungsmission der Regierung aus Afghanistan unterstützt. Seit du klein bist, setzt du dich für Gerechtigkeit ein und kämpfst für die Rechte von Frauen und geflüchteten Menschen. Zuletzt auch in der Parteipolitik. Die Linke konnte bei den Hamburger Bürgerschaftswahlen 11,2% holen. Dank der vielen Personenstimmen für dich bist du mit ins Landesparlament eingezogen. Die wichtigste Frage, stimmt das alles? Oder habe ich jetzt Quatsch erzählt? Oder habe ich zum Teil Quatsch erzählt?
Ich musste ein bisschen schmunzeln darüber, was es für Infos über mich zu finden gibt, aber es stimmte allerdings alles, ja.
Wir haben eine hervorragende Rechercheabteilung und Redaktion, die nichts anderes macht, als Hintergrundinformationen zu unseren Gästen auszugraben. Wie geht's dir?
Ach, gerade noch ganz gut. Die große Aufregung während des Wahlkampfs ist so ein bisschen weg jetzt. Wir haben ein gutes Ergebnis für Hamburg bekommen und jetzt ist gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Also wir pausieren gerade ein bisschen jetzt diese Woche noch, bevor es nächste Woche dann richtig losgeht.
Ja, spannend. Ich finde ja einen Satz richtig interessant in diesem Lebenslauf und zwar, dass ihr von Afghanistan aus 11 Länder überquert habt, um in Bremen zu landen und du dann von Bremen nach Hamburg. Man denkt sich ja immer, man hat irgendwie so eine Weltkugel und dann kann man sich irgendeinen Ort oder eine Region aussuchen, wohin man dann irgendwie gehen kann oder will. Und dann landen die Leute wie in meinem Fall, meine Eltern sind auch geflohen, in Wuppertal oder wie in deinem Fall dann Bremen of all places. Warum ist es Bremen geworden?
Ja, das ist auch eine etwas längere Geschichte, aber gar nicht so untypisch. Mein Onkel war nämlich vor uns schon hier und er war in Bremen und es ist ja, also wenn es gelingt, dass man an Orte kommt, in Orten ankommen kann, wo es bereits Familie oder Community gibt, dann ist es ja genau nicht unüblich, dass man dann versucht, an dem gleichen Ort zu sein.
Kennst du ja auch von den Deutschen, ne? Also die sind jetzt auch nicht überall dort, wo sonst niemand ist, sondern irgendwie zuweilen auch schon mal irgendwie in Spanien oder auf Mallorca zu finden. Wie ist die aktuelle Situation, wie ist die aktuelle Lage in Afghanistan, wie ist sie für dich? Hast du noch Verwandte dort? Gibt es Menschen, die dort sind und mit denen du noch Kontakt hast? Wie hältst du Kontakt und wie geht es dir als jemand, der in der afghanischen Community da unterwegs ist?
Ja, auch eine sehr große Frage. Zum einen habe ich sehr enge Verwandte noch in Afghanistan und es gibt auch einen Fall von einer Person, der seit 3 Jahren über Familienzusammenführung versucht, nach Afghanistan zu bekommen und diesen Fall seit jetzt 3 Jahren so intensiv mitzuverfolgen, macht voll viel mit mir. Also zu merken, an was für Barrieren diese Zusammenführung scheitert und welche krasse Herausforderung jedes Mal wieder aufs Neue gestellt werden, dass dieser Mensch daran gehindert wird, hier zu seiner Frau, zu seiner Familie, zu Kernfamilie hierher zu kommen. Das geht mir sehr nah, weil es auch innerhalb meiner eigenen Familie ist und das auch so zu intensiv mitzuverfolgen. Also das ist, glaube ich, so der intensivste Kontakt, den ich habe. Aber ich habe auch Onkel, Cousins, mit denen ich Kontakt halte. Und ich würde sagen, dass diese Frage gar nicht so allgemein für alle Menschen beantwortet werden kann. Menschen, die dort bleiben und bleiben können, da sieht es, also ich glaube, teilweise, je nachdem auch, wie sie finanziell aufgestellt sind, haben sie sich und konnten sie sich mit der Situation arrangieren. Wobei es insgesamt den Menschen sehr schlecht geht natürlich. Es gibt aber auch einige, zu denen ich Kontakt habe, die tatsächlich am Aufnahmeverfahren sind. Und da verändert sich ja gerade total viel, weil das Aufnahmeprogramm für Afghanistan für beendet erklärt wurde. Mit der neuen Regierung wird das nicht weitergeführt. Und ich glaube, sehr viele Menschen sind gerade in Leben mit einer krassen Ungewissheit, dass sie wissen, sie können eigentlich nicht bleiben, aber sie wissen auch jetzt mit Sicherheit, dass sie nicht mehr nach Deutschland geholt werden.
Kannst du ein bisschen mehr zu der politischen Situation, der politischen Lage erzählen? Also wir alle haben die fürchterlichen Bilder gesehen, die Taliban haben Kabul erobert, sie haben die Herrschaft jetzt in Afghanistan. Wie ist die Lage? Also unterscheidet sie sich zwischen dem, wie es vor 3 Jahren war es, glaube ich, war, oder 2 Jahren. Und unterscheidet sie sich zwischen Kabul und den anderen Gebieten? Merkt man, dass die Taliban Jagd auf die Menschen machen, die den US-amerikanischen und deutschen Streitkräften geholfen haben? Also wie ist es dort jetzt gerade?
Ich glaube, fast jährlich wurde eine neue Hungerskrise ausgerufen. Und die Situation verschlimmerte sich von Jahr zu Jahr. Zum einen fehlen medizinische Versorgung, zum anderen mangelt es immer mehr an medizinischen Fachkräften, insbesondere an weiblichen Personen. Ich glaube, die Situation verschärft sich mit der Zeit immer stärker und es gibt viel weniger Perspektive darauf, dass sich etwas verändern wird. Hilfsgelder, die in das Land kommen, laufen alle über die Taliban und kommen nicht bei den Menschen an, die das brauchen. Das heißt, dass die Gesamtsituation sich jährlich immer stärker verschärft und es ist aber so ungewiss, wo das irgendwie hinführt. Natürlich ist die Situation auf dem Land nochmal eine andere als in den Städten. Ich persönlich habe keine Menschen, die sehr ländlich wohnen. Also ich habe da keine persönlichen Erfahrungen dazu, aber das ist das, was ich lese, was ich höre von anderen Personen, dass es gerade immer, dass die Not immer akuter wird und dass gerade nicht klar ist, worauf das hinausläuft.
Es gibt hier immer mehr Forderungen, mit den Taliban jetzt zusammenzuarbeiten, um Menschen, die in Deutschland sind, also Afghaninnen und Afghanen, nach Afghanistan abzuschieben. Das wird ja nur gehen, wenn es dort irgendwelche Ansprechpartner gibt in der Regierung. Und auch Trump, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hat ja damals angefangen, in welcher Form auch immer, Gespräche mit Taliban-Führern zu führen. Wie stehst du dazu, mit diesen Menschen irgendeine Form von politischer Auseinandersetzung zu führen?
Ja, man muss sich mal anschauen, von welcher Seite, von wem diese Forderung kommt. Und ich würde schon sagen, dass die eine sehr deutlich aus der rechten Ecke kommt, weil wir gleichzeitig, also wir haben so eine Gleichzeitigkeit von, dass einerseits der Europäische Gerichtshof letztes Jahr anerkannt hat, dass alle afghanischen Frauen, schon allein weil sie Afghaninnen sind, in Europa als Asylsuchende anerkannt werden müssen, ohne individuelle Verfahren. Weil mittlerweile klar ist und es ausreichend Berichte darüber gibt, wie stark die Verfolgung durch die Taliban ist. Und gleichzeitig sollen aber die gleichen Taliban anerkannt werden, um Menschen nach Afghanistan abschieben zu können. Also das ist wieder eine sehr absurde Situation, in der wir sind. Also na, ich glaube, wir merken ja, dass sie überhaupt nicht zusammenpasst. Deswegen, ich finde diese Forderung absolut absurd, dass wir Islamisten, dass wir Terroristen anerkennen sollen, nur mit der Möglichkeit, Menschen hier abschieben zu können. Das halte ich nicht für sinnvoll. Und ich glaube, dass es den Taliban im Land noch eine stärkere Repression gegenüber der Zivilbevölkerung ermöglichen würde. Und da müssen wir total vorsichtig sein auch. Und wie die rechtliche Situation dazu ist, das kann ich persönlich jetzt nicht einschätzen. Aber so mit dem Gericht, mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs klingt das für mich wie ein krasser Widerspruch auch. Hm.
Es gab ja diese Bilder, die haben wir alle im Kopf, wie die westlichen Truppen abgezogen sind, auch die Bundeswehr. Und dann war ja die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die der Bundeswehr geholfen haben? Es waren ja Übersetzerinnen, Rechercheure, investigativ arbeitende Menschen. Es gab aber auch eben Fahrer und Köche. Und all die sind ja weitestgehend zurückgeblieben, beziehungsweise wurden zurückgelassen. Einige wurden nach Deutschland geholt. Das sind den Begriff finde ich ja ganz furchtbar, aber das ist der sich eingebürgert hat, die sogenannten Ortskräfte. Die Frage, warum es so unglaublich schief gelaufen ist, das hat ja mehrere Untersuchungsausschüsse beschäftigt. Du warst dabei als Beobachterin über eine ganze Strecke. Du warst auch tätig, als es darum ging, diese Evakuierungsmission mitzugestalten, zu koordinieren. Und du hast, und das ist mir ins Auge gesprungen, du hast dich gemeldet, Listen zu schreiben. Also vielleicht einmal so zwei Fragen. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Und was sind das für Listen?
Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Es war kurz vor der Evakuierung, kurz nachdem klar war, dass die Taliban Afghanistan übernehmen werden, wurden die Forderungen noch lauter zu sagen, was passiert mit, also dann wurde diese Frage noch akuter, was passiert mit all den Menschen. Es gab, es wurde sehr darüber geschätzt, dass Alkohol aus Afghanistan ausgeflogen wurde, so weil klar war, okay, also es war was im Gange. Aber es gab keine Antwort darauf, was mit den Menschen, mit den sogenannten Ortskräften passieren wird. Und da gab es aus dem Auswärtigen Amt die Information, ja, wir würden ja evakuieren, aber wir wüssten nicht wen, also wer jetzt akut in Gefahr sei. Auch das ist eine total absurde Aussage, weil diese Menschen, die du auch gerade aufgezählt hast, die sind ja dort registriert gewesen, sie sind ja dort beschäftigt gewesen. Das heißt, es muss so diese Liste an Menschen gegeben haben. Ich habe aber mit einer Gruppe von Personen, wir haben aber entschieden, wenn es jetzt daran scheitern sollte, dass es keine Listen von Personen gibt, die aufnahmeberechtigt wären, dann machen wir diese Listen. Dann haben wir, es gab eine E-Mail-Adresse vom Auswärtigen Amt und wir haben Dokumente, die sie ausgegeben haben. Wir haben dann, das waren so ganz normale PDF-Dokumente, wir haben dann Personen aufgenommen, die sich an uns wenden konnten, an einer Gruppe von den 7 Personen, die wir waren. Und wir hatten, glaube ich, so nach einer Woche 3000 Menschen aufgenommen und haben dann diese Listen weitergeleitet an das Auswärtige Amt. Und das sind die Listen, an denen wir gearbeitet haben. Es war eine sehr intensive Zeit. Wir haben wirklich, also es gibt ja einen Zeitunterschied nach Afghanistan. Das heißt, wir haben von morgens bis abends Listen erstellt. Menschen haben uns kontaktiert, haben uns ihre Geschichten erzählt. Dann mussten wir uns auch innerhalb kürzester Zeit organisieren. Wir waren technisch dafür überhaupt nicht ausgestattet. Und ich hatte, während ich diese Tätigkeit durchgeführt habe, auch krasse Widerstände, weil ich dachte, ich bin nicht qualifiziert dazu. Es gibt keine Zeit dazu, zu überlegen, ob das das richtige Verfahren ist, ob wir gerade wirklich, also wir haben das nicht beurteilt, wenn sich Menschen an uns gewandt haben, wir haben sie aufgenommen, wir haben das weitergeleitet. Also wir haben eine sehr administrative Aufgabe zu dem Zeitpunkt übernommen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch totale Widerstände in mir, weil ich gedacht habe, so eigentlich ist das Aufgabe des Auswärtigen Amts, eigentlich ist das Aufgabe der Regierung, das zu tun. Warum müssen wir als Zivilgesellschaft in so einer akuten Situation jetzt einspringen, diese Listen erstellen und auch immer diese Ungewissheit darüber, was passiert damit? Zu was tragen wir denn bei? Also werden sie evakuiert, werden sie nicht evakuiert? Weil wir uns diese ganzen Geschichten der Menschen noch angehört haben und wir ganz klar wussten, wie akut das gerade ist und wie gefährdet die Leben dieser Menschen sind. Es war ja eine sehr intensive Zeit, wo ich auch teilweise sehr in so einem Funktionsmodus umgeschaltet habe, weil ich gemerkt habe, es ist so wenig Zeit, ich will diese Aufgabe jetzt ausführen, ich will maximal Druck machen, dass diesen Menschen geholfen wird. Genau, und habe ganz viele Fragen dann für mich beiseite geschoben und dachte so, oh, wir müssen das irgendwann, ich muss das irgendwie im Nachhinein nochmal gut für mich aufarbeiten. Aber genau in den 3 Wochen, wo wir so intensiv damit beschäftigt waren, war überhaupt für nichts anderes mehr Raum.
Wie viele von denen, die auf der Liste waren, haben es nach Deutschland geschafft? Weißt du das?
Es gab mal eine Zahl, die uns gesagt wurde, 127, die ist aber für uns nicht nachvollziehbar gewesen. Also wir hatten keinen Einblick darauf, welche Person und genau, das ist eine Zahl, die uns dann gesagt wurde.
Wie hat es dein Verhältnis zu Deutschland beeinflusst oder verändert, dass du gesehen hast, also jenseits all der Dinge, die es ja üblicherweise auch immer zu besprechen gibt und über die werden wir auch reden, die Defizite auch der Gesellschaft, der Rassismus oder die Ausgrenzung, aber an der Stelle war ja doch irgendwie so etwas, was so sich zumindest für mich als Außenstehende wie so ein Vertragsbruch anfühlte oder irgendwie wie jemand, der ein Versprechen nicht einlöst. Also ihr helft uns hier und unseren Soldatinnen und Soldaten und der Bundeswehr und dem Staat, dem Auswärtigen Amt, all diesen ne, oder den Nachrichtendiensten, die da sind, und wir schützen euch. Und für den Fall, dass wirklich dass die Kacke am Dampfen ist, holen wir euch raus und wir sorgen dafür, dass es euch und euren Familien gut geht, denn ihr seid ja sehr offensichtlich als Erste auf so einer Todesliste, wenn die Taliban kommen. Und Deutschland ist dem ja nicht gerecht geworden. Man hat ja, also ich habe da tatsächlich auch drüber geschrieben und Kollegen haben noch für die Zeit auch dazu geschrieben, hat ja sehr offensichtlich versucht, diese Leute loszuwerden mit auch sehr fadenscheinigen Mitteln und hat dann irgendwie ein halbes Jahr vorher angefangen, die Leute von der Bundeswehr, wo die Arbeitsverträge dann ausgegliedert wurden und dann hieß es dann, ihr seid ja gar nicht direkt bei der Bundeswehr angestellt. Also wirklich ganz schlimme und eklige Sachen. Wie hat es dein Verhältnis zu diesem Land beeinflusst? Hat es das beeinflusst oder hattest du eh schon so ein schlechtes Bild von Deutschland oder hast du gedacht, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass die derart, ja, wortbrüchig werden würden und man sich auf die Zusagen wirklich gar nicht verlassen kann?
Ja, die Evakuierungsmission ist ja ein Teil eines Bundeswehreinsatzes gewesen, was 20 Jahre gedauert hat. Das war ja quasi der Abschluss dieses gesamten Einsatzes. Und ich finde, wenn man diesen gesamten Einsatz mitverfolgt hat, dann gab es ja so verschiedene Phasen. Und ich finde, dass es lange bevor dieser Vertrauensbruch, wie du das gesagt hast, auch passiert ist, haben Menschen in Afghanistan ganz klar gesagt, was macht ihr hier eigentlich? Also was passiert hier eigentlich? Wie kann es sein, dass westliche, europäische, deutsche Einsatzkräfte hier vor Ort sind, für Demokratie kämpfen wollen, für Demokratie hier sind? Das ist der Auftrag quasi. Und trotzdem merkwürdige Absprachen mit damals schon Warlords getroffen werden. Also es war ja, dieser ganze Einsatz war ja durchgehend sehr in der Kritik. Und ich habe das mitverfolgt. Und ich finde, die Evakuierungsmission, die gescheiterte Evakuierungsmission, der mangelnde Willen daran, Menschen rechtzeitig rauszuholen, die in Lebensgefahr waren. Und wie du gesagt hattest, mit der Bundeswehr, ähnliche Fälle gab es ja bei der GIZ, dass die auch lange vorher schon Scheinselbstständigkeiten abgeschlossen haben, sodass die natürlich nicht juristisch mehr verantwortlich sind für die jeweiligen Personen, die dort gearbeitet haben. Also solche Verfahren, solche Mittel genutzt wurden, um nicht verantwortlich für die Menschen zu sein. Ich glaube, ich sehe das so in einem Gesamtbild und ich glaube, dass es mich nicht überrascht hat. Es hat mich schon auch irgendwie im ersten Moment schockiert, weil ich gedacht habe, so, boah, krass, kann das eigentlich sein, dass das gerade passiert? Und ich glaube, im nächsten Moment, Afghanistan ist, glaube ich, da auch ein Beispiel von vielen. Und wenn man das dann mit anderen Ländern und anderen Einsätzen vergleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das so individuell zu meinem Verhältnis isoliert darauf irgendwie blicken kann. Insgesamt, ja, vielleicht hat mich das wieder einmal erschüttert. Vielleicht hat es mich wieder einmal enttäuscht oder ja, nee, finde ich nicht so die richtige Beschreibung für.
Seit Ende Februar werden wieder ehemalige Ortskräfte nach Deutschland eingeflogen, 3,5 Jahre nach dem Fall Kabuls. Warum hat das so lange gedauert? Warum hat man das überhaupt gemacht? Also ich hätte verstanden, wenn man sagt, ja, wir wollen mit euch allen nichts mehr zu tun haben. Ich hätte natürlich viel besser verstanden oder mehr Zuspruch gegeben, wenn man gesagt hätte, okay, wir holen die Leute jetzt einfach mal im Kontingent nach Deutschland. Aber 3,5 Jahre, also das ist irgendwie eine ganz seltsame Geschichte. Was ist denn da jetzt dann vorgefallen, dass dieser Flug stattgefunden hat oder diese Flüge stattfinden?
Es war ja so, dass dieser ganze Verfahren oder, also wenn wir uns mal anschauen, was währenddessen hier in Deutschland los war, wir standen kurz vor den Wahlen. Hm. Ja, es war ja kurz vor den letzten Bundestagswahlen. Und während des Wahlkampfs wurde natürlich auch mit dem Thema Afghanistan ganz viel Wahlkampf gemacht. Es wurden Versprechen abgegeben. Es wurde gesagt, wir werden uns darum kümmern, dass zurückgelassene Menschen nach Deutschland geholt werden. Wie, in welcher Form? Das war dann zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und als wir dann hier eine neue Regierung hatten, stand das Versprechen dann im Raum, dass Menschen jetzt in welcher Form nach Deutschland geholt werden müssten. Dann gab es kein juristisches Verfahren, was besser gewesen wäre, da die Menschen nach Deutschland zu holen, sondern es wurde dann ja so ein humanitäres Programm
aufgesetzt,
dass insbesondere gefährdete Personen, unter anderem auch queere Menschen und Frauen nach Deutschland holen wollte, dann wurden aber die Aufnahmeverfahren so intransparent und so kompliziert gestaltet, dass 7 Monate später noch keine einzige Person über dieses Programm nach Deutschland gekommen war. Und dass diese Aufnahmeverfahren aber völlig intransparent und sehr kompliziert und sehr bürokratisch sind, auch das wurde von Anfang an kritisiert. Es wurde versprochen, dass über dieses Aufnahmeprogramm 1.000 Menschen im Monat nach Deutschland kommen sollen, dass das absolut nicht eingehalten wurde, ist auch klar. Ich weiß nicht, ich sitze manchmal auch da und denke mir so, was passiert hier? Wieso passiert das gerade hier? Ist das alles Politik? Ist das, wie Menschen Politik machen? Konsequenterweise hätten sie dann einfach sagen können, okay, wir machen das jetzt nicht. Aber anstatt das zu sagen, wird so getan, als wenn es ein Aufnahmeprogramm gibt, was aber überhaupt nicht funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin einfach selbst völlig irritiert von dem Vorgehen der Regierung bezüglich Afghaninnen einfach gewesen.
Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast kennst. In diesem Podcast muss gespielt werden. Also an zwei Stellen müssen wir, glaube ich, ein Spiel machen. Und das Spiel, das jetzt kommt, heißt ganz schön knapp und alles auf Zeit. Du hast 60 Sekunden Zeit. Ich feuere ganz viele Fragen ab und du musst sie so schnell wie möglich beantworten. Und je nachdem, was du sagst, können wir dann das ein oder andere noch mit rüberziehen in die nächste Gesprächsrunde. Los geht's.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Das neue Buch von Hengame. Schwindel.
Was war dein letztes Kulturerlebnis?
Naturkundemuseum.
Na, welche Überschrift möchtest du mal gerne über dich lesen?
Puh. Schwierig.
Wem möchtest du mal ein Denkmal errichten?
Meiner Oma.
Mit wem hast du noch eine Rechnung offen?
Ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Sorry.
Kein Problem. Aber falls du irgendwann mal zu Werwut Millionär gehen musst oder möchtest, dann musst du dich, glaube ich, vorher noch ein bisschen vorbereiten.
Das glaube ich nicht, dass ich da mal lande.
Wenn ich das mal in aller Freundlichkeit und Sympathie so sagen darf. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch einen Satz gelesen, auch in diesem Redaktionsdoc. Es waren so zwei, drei Sätze, die fand ich richtig gut. Und es gibt ein Video von dir, wie du durch Hamburg läufst. Und dann sagst du irgendwann den Satz, ich bin nicht euer Integrationserfolg. Und das Märchen davon, wenn du dich genug anstrengst, kannst du schaffen. Und ich bin nicht die gute Ausländerin, damit ihr auf die Schlechten zeigen könnt. Ich fand das ziemlich cool. Also nicht das Video und auch nicht die ganzen parteipolitischen Einfassungen möglicherweise, aber ich finde diese Aussagen sehr wichtig, weil es, glaube ich, viele Menschen gibt, und da würde ich jetzt mal uns beide so als Kollektiv nehmen, die so sind wie wir, die irgendeine Form von Integrationserfolg oder irgendeinen Lebens- und Karriereerfolg vorzuweisen haben, und dann sagt man, aber ihr habt es doch auch geschafft, warum schaffen es die vielen anderen nicht, mhm, ne? Und man zeigt aber nicht auf die erfolgreichen Unternehmer in Deutschland und auf die vielen, die es nicht geschafft haben, und sagt dann, ne, so, ist ja klar, dass es eine sozialdarwinistische Komponente hat. Aber wie bist du auf diese Idee gekommen? Warum war dir das wichtig? Warum hast du das gemacht? Weil manche denken sich das einfach nur, aber du hast es ja in so ein Video gepackt.
Also zum einen sind das auch Erfahrungen, die mich und mich schon seit meiner Jugend prägen, dass ich immer als so die Integrationserfolgsgeschichte irgendwie verkauft werde. Und zum anderen, also ich glaube, mir war es auch wichtig, darüber zu sprechen, weil wir, glaube ich, wie du schon sagst, also für Menschen, die genau diese Erfahrungen machen, für die ist das total präsent. Sie wollen nicht als die besseren Ausländer irgendwie verkauft werden. Sie wollen nicht diese Integrationslüge bestätigen. Und dennoch werden sie dazu genutzt. Und ich glaube, das war mir irgendwie wichtig, das irgendwie aufzugreifen und zu sagen, ich meine, zum einen, ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe eine Fluchtgeschichte. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und gleichzeitig will ich sagen, dass es absolut nichts mit Integration zu tun hat, dass es mir gelungen ist, dass ich das jetzt trotzdem diese Geschichte anhand meiner Biografie erzählt werden kann, ist einfach nur, dass ich irgendwie Glück hatte. Es ist einfach wichtig, dass man sich die unterschiedlichen Voraussetzungen anguckt. Es hängt von so merkwürdigen Zufällen ab, wer wo landet. Und einerseits genau so eine Geschichte oder zu hören, dass Menschen genau so eine Geschichte über mich zu erzählen, war mir wichtig, dann auch das aufzuzeigen, dass ich genau so eine Geschichte aber eigentlich nicht bin, dass Menschen da genauer hingucken müssen und dass ja, und dass ich es wichtig finde, dass ich es selber wichtig fand, für mich das zu reflektieren. Ich meine, als Jugendliche war das total toll, wenn ich dann ausgezeichnet wurde für Leistung, für Engagement. Ich war die einzige Ausländerin in meinem Jahrgang und ich wurde dann schnell mal die eine Besondere, die irgendwas geleistet hat. Also ich habe halt schon, das ist ein Narrativ, was die ganze Zeit bespielt wird, seit ich in Deutschland bin. Ich kenne es, wiederholt sich die ganze Zeit. Mir war es wichtig, da nochmal genauer drüber zu sprechen und da den Blick nochmal für, da noch ein bisschen Aufmerksamkeit für zu schaffen.
Das ist ja auch interessant, ne? Also es gibt das rassistische Narrativ, dass die faul sind, die Ausländer, dass die sich nicht integrieren wollen, und dann nutzt man dann die 2, 3, 4, die erfolgreich geworden sind, um dann das Narrativ einfach genauso weiterzuspielen und zu sagen, okay, siehste, im Gegensatz, also man wird dann instrumentalisiert für die rassistischen Narrative, das ist ja eigentlich völlig verrückt. Und wie hast du, also du hast jetzt gerade auf den Wahlkampf, ich musste selber so ein bisschen im Kopf sortieren, weil du gesagt hast, im Wahlkampf hat man versprochen, die Afghanen nach Deutschland zu holen. Ich habe es ein bisschen anders erlebt. Ich habe erlebt, wie im Wahlkampf völlig dominiert hat, abschieben, Grenzen zu, Afghanen, Syrer nach Hause, Kriminalität, Sexualverbrechen, Messer, weiß ich nicht.
Da muss ich eine Sache richtig stellen. Ich habe von nicht dem letzten, sondern vorletzten Wahlkampf gesprochen, weil genau, die Taliban sind ja 21 an die Macht gekommen und da waren wir noch vor den, die Wahlen wurden ja vorgezogen, deswegen genau ist das jetzt ein kürzerer Zeitraum, über den wir sprechen, aber da
ich
waren
ich glaube, das ist eine ganz wichtige Klarstellung. Aber das ist ja auch, okay, pass auf, das ist noch viel, viel spannender. Diese beiden Wahlkämpfer haben sich ja sehr, sehr unterschieden voneinander, ja, offensichtlich.
Ja, absolut.
Was ist passiert? Warum war das so? Hat sich der Blick auf die Afghanen verändert? Hat sich der Blick der deutschen Bevölkerung verändert? Haben die einfach vergessen, dass die in Afghanistan waren und Ortskräfte hatten? Also was ist passiert, dass die Afghanen von wir müssen die retten und dann irgendwelche Bildredakteure in diesen komischen Fliegern, in diesen A400M oder was, ne? Und dann, 4 Jahre später, sind das die Sündenböcke der Nation. Und interessanterweise redet jetzt auch wieder keiner mehr davon, ne? Jetzt geht es wieder um Brücken und Schulen und Krankenhäuser. Aber 6, 8, 12 Wochen im Wahlkampf ging es nur Afghanen raus aus Deutschland. Was ist passiert?
Ja, in der Zwischenzeit ist der Ukraine-Krieg passiert, es ist Corona passiert, dass das hier nicht gut aufgearbeitet wurde, dass das durch Politik instrumentalisiert wurde, dass rechte Narrative geschürt wurden, dass dazu dann auch immer geflüchtete Menschen genutzt werden, dafür instrumentalisiert werden, um dann so eine Schuldenbockpolitik zu rechtfertigen. Ich glaube, das sind jetzt so meine spontane Gedanken, also oder meine kurze Zusammenfassung von dem, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es ist nicht lange für so eine krasse Entwicklung von wir müssen irgendwie den Afghanen helfen, wir müssen unser Versprechen einhalten zu, wir müssen alle Grenzen zumachen und keinen einzigen Afghanen mehr nach Deutschland lassen. Aber genau, ich würde sagen, dass das so in der Zwischenzeit passiert ist. Und ich glaube, daran merkt man auch, dass es so willkürlich ist, was für eine Zeit hier gerade ist, was hier gerade Phase ist und wozu man welche Schicksale gerade instrumentalisieren kann, um hier die Politik zu rechtfertigen.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Du hast 2021 das Systemische Intersektionale Institut gegründet, in dem du Menschen zur Diversität berätst und fortbildest. Was ist das Systemische Intersektionale Institut und was ist der Systemische Intersektionale Ansatz?
Der systemische Ansatz kommt von der Systemtheorie. Ich arbeite ja im psychosozialen Kontext und der systemische Ansatz ist einfach ein Ansatz, der nicht so individuell auf einzelne Personen schaut, sondern die Idee ist, dass wir alle in Systemen leben. Das kommt von einer Familientherapie und auch, also Familie zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür aufzuzeigen, dass wenn eine Person in der Familie etwas hat, dass die ganze Familie daran involviert ist und dass man Systeme als Ganze betrachten und so besser unterstützen kann. Und das kann man größer aufziehen, indem man halt auch sogar Gesellschaft als System versteht, dass wir innerhalb eines Systems so unterschiedliche Rollen einnehmen, aber alles miteinander zusammenhängt. Das ist der systemische Ansatz und ich fand den total spannend, weil ich ja auch Kunsttherapie studiert habe und ich kannte den sehr individuellen Blick für Menschen. Ich fand es aber total wichtig, dann Menschen in ihren jeweiligen Kontexten zu sehen, zu betrachten und da die Abhängigkeiten auch mit zu betrachten und mit zu sehen. Deswegen habe ich eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin, zur systemischen Therapeutin gemacht und eigentlich habe ich ja selbst in der sozialen Arbeit gearbeitet. Ich habe viel mit Menschen, mit geflüchteten Menschen gearbeitet und dann über die systemische Weiterbildung habe ich gemerkt, dass der Bedarf im sozialen Bereich, im psychosozialen Bereich, auch bei den Multiplikatoren, bei Psychologinnen, bei SozialarbeiterInnen ist, dass sie häufig auch vor großen Herausforderungen stehen, mit gewissen Klientel, da rassismussensibel, diskriminierungssensibel zusammenzukommen. Deswegen ist der systemische Ansatz ein Antidiskriminierungs-, also ein Mix. Ich habe selbst eine Theorie zum systemischen intersektionalen Ansatz geschrieben. Ich habe da nichts Neues erfunden. Ich habe den intersektionalen Ansatz und den systemischen Einsatz miteinander verbunden und arbeite dazu mit MultiplikatorInnen. Also ich gebe Workshops, bin viel in Teams, ich bin viel bei SozialarbeiterInnen, aber auch Menschen so im Kulturbetrieb. Und wenn sie sich fortbilden wollen, dann unterstütze ich sie in diesen Prozessen.
Ja, vielen Dank. Jetzt steht in deiner Biografie oder auf deinen Profilen, das Private ist politisch. Wie passt das dann zusammen zu diesem systemischen Ansatz? Also ich denke dann immer sofort an irgendeinen armen Menschen, der einen veganen Schnitzel bestellt und dann irgendwie im Restaurant auf die Mütze kriegt oder irgendwie beim Familienfest gendert und dann stürzen sich da alle auf den. Was bedeutet das für dich?
Ich glaube, viele dieser Themen sind auch geprägt von persönlichen Erfahrungen, die ich mache. Und die kenne ich von mir. Die kenne ich von Menschen in meinem Umfeld und die beobachte ich auch als außenstehende Person. Und ich glaube, mir ist das wichtig, ich spreche jetzt nicht so viel über eigene Rassismuserfahrungen. Ich glaube, dass es da sehr viele mittlerweile gibt, die das tun. Und das finde ich total wichtig, dann auch über diese persönlichen Geschichten aufzuzeigen, wie unsere Gesellschaft, dass es strukturellen, individuellen Rassismus zum Beispiel gibt. Und ich habe da aber diese Erfahrung, ich spreche viel über Diskriminierung aus einer Perspektive, aus einer professionellen Perspektive. Ich habe dazu gearbeitet, ich habe zwar auch die Betroffenheit, aber ich arbeite zu Rassismus als Expertin, als jemand, der mit Multiplikatoren arbeitet. Ich arbeite mit Menschen, und das schreibe ich auch groß, ich arbeite mit Menschen, die, wo es eine Einsicht darüber gibt, dass wir in einer diskriminierenden Gesellschaft leben, weil ich es total schwierig finde, Menschen erst davon überzeugen zu müssen. Das führt auch immer wieder dazu, dass ich dann in so einer Rechtfertigungsposition komme und dass wir immer wieder bei Null anfangen, wenn du Menschen erst davon überzeugen musst, dass es rassistische Strukturen gibt. Das heißt, ich erspare mir diesen Punkt, in dem ich sage, ich setze erst da an, wo Menschen sagen, ja, wir leben in einer diskriminierenden Sprache, wir lernen eine diskriminierende Sprache unsere Gesellschaft hat diskriminierende Strukturen und ich würde das gerne erkennen. Ich würde gerne mein eigenes Verhalten und unsere diskriminierenden Strukturen gerne verstehen und lernen, damit umzugehen und lernen, weniger diskriminierend zu sein.
Sprache, gewaltvolle Sprache, beleidigende Sprache, aggressive Sprache, das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Spiel. Genau diese Sprache sollst du jetzt nämlich benutzen, also nicht die rassistisch diskriminieren, aber zumindest sollst du dir Luft verschaffen, du sollst meckern, du sollst auch gerne wütend werden. Wir werden alle Dinge, die wir unseren auch junge Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zumuten können, die werden wir dann wegbieten, wie in den US-amerikanischen Shows oder irgendwie bei Instagram. Du bekommst also jetzt 60 Sekunden Zeit oder je nachdem, wenn ich dich nicht aufhalten kann, gerne auch mehr. Und du darfst dich über eine Sache aufregen, so richtig aufregen, völlig vom Leder ziehen. Und das ist nämlich unser Spiel, die tabulose Meckerecke.
Ganz schön.
Also ganz aktuell rege ich mich extrem darüber auf. Ich habe ein kleines Kind und ich wirklich, seit sie in der Kita ist, fast jede Woche ist ein Streik. Die Erzieherin müssen immer wieder ins Streik gehen, müssen wirklich die Eltern und wir sind jedes Mal, vor allem weil es jetzt jedes Mal so kurzfristig war, stehen wir vor großen Schwierigkeiten, dann so kurzfristig Betreuung für unser Kind zu finden, weil die Kita schon wieder streikt. Und mich nervt es natürlich extrem, wenn ich andere Eltern über die Kita meckern höre, weil ich ja sehe, dass nicht die Kita ein Problem hat, sondern dass sie einfach zu wenig Gehalt bekommen und fairerweise müssten sie jetzt eigentlich wertschätzend und gerecht bezahlt werden, damit sie ihre Arbeit vernünftig machen können. Stattdessen müssen sie streiken. Für sie ist das auch total schwierig. Ich sehe, dass die Erzieherin auch sich kaum trauen zu sagen, dass sie schon wieder streiken. Also ich sehe, dass denen das auch total unangenehm ist, dass sie auch wissen, dass die Eltern das auch nicht immer gut aufnehmen. Und gleichzeitig nervt es mich total, weil ich mir denke so, wieso, wir wissen doch einfach, also ich habe so viel anstrengende Arbeit in meinem Leben schon gemacht und Kindererziehung, Kinderbetreuung den ganzen Tag, das ist, glaube ich, in meiner Vorstellung eines der schwierigsten Dinge, die Menschen machen können. Das ist so herausfordernd, den ganzen Tag Kinder zu betreuen und zu bespaßen. Ich habe so viel Respekt davor und ich würde mir total wünschen, dass sie endlich jetzt berechtigt bezahlt werden, sodass wir unsere Kinder in die Kita bringen können und wissen, dass die Erzieherinnen gut bezahlt sind und sie zufrieden sind und unsere Kinder sind zufrieden und wir sind zufrieden.
Ich habe da tatsächlich 2 Sekunden zu früh auf den Knopf gedrückt. Ich wollte dich jetzt nicht wie bei den Oscars, wenn die Dankesreden zu lang werden, dann irgendwie abkürzen. Aber genau. Ja, das ist tatsächlich das eines der Spiele, die nicht so wahnsinnig gut bei uns funktionieren, weil die Leute nicht so viel fluchen. Die sind allesamt zu höflich und wir müssen quasi nie irgendwas rausbiepen. Aber es ist schon mal sehr gut, dass du auf einen Missstand hindeutest, dass du darauf aufmerksam machst und dich darüber ärgerst, auch persönlich ärgerst. Und auch das ist eine hervorragende Überleitung. Hoffentlich werde ich eines Tages für diese tollen Überleitungen ausgezeichnet, um mich mal selbst zu loben. Also wir haben über deine Biografie gesprochen, über deinen Einsatz für die afghanische Community, über deinen Einsatz in Afghanistan und bei den Evakuierungsmissionen. Du hast einen persönlichen Zugang zu all diesen Themen, auch zum Rassismus, zu der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft und als soziale Wesen miteinander umgehen. Und jetzt hast du auch noch genau das Thema soziale Gerechtigkeit angesprochen. Und du bist ja nicht dabei stehen geblieben zu sagen, ich engagiere mich irgendwo ehrenamtlich und gehe dann, weiß ich nicht, tagsüber bei der Kapitolversicherung Akten einsortieren, sondern du hast dich entschieden, reell und richtig mit vollem Einsatz in die Politik zu gehen. Und es war erfolgreich. Du wurdest in den wie heißt das? Ist das ein Senat oder ist das die Bürgerschaft?
Das ist die Bürgerschaft.
In die was ist der Senat?
Also die Bürgerschaft ist das Parlament in Hamburg.
Ja.
Der Senat ist die Hamburger Regierung.
Ah. Guck, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es ganz langweilig. Da ist es einfach Landtag und die Landesregierung. Also, du wurdest in die Hamburger Bürgerschaft gewählt mit deiner Partei Die Linke. Und schwuppdiwupp verändert sich dein Leben jetzt ein zweites, drittes Mal. Du bist nicht immer einfach irgendwer. Also, ne, du warst irgendwie afghanisches Kind, dann warst du Geflüchtete, dann bist du hier angekommen, dann warst du erst afghanisch und bist dann deutsch geworden. Und jetzt bist du nicht nur deutsch, sondern du bist auch noch Parlamentarierin und Repräsentantin der Bevölkerung in Hamburg oder des Hamburger Wahlbezirks in der Hamburger Bürgerschaft. Gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du irgendwann sagst, langsam reicht es mal mit den Veränderungen? Ich hätte jetzt gerne mal einfach so 10 Jahre am Stück, wo nicht irgendwie eine total krasse lebensverändernde Situation eintritt.
Ja, also wenn ich dich jetzt so das Erzählen höre, dann gab es das, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Also ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich noch nie so 10 Jahre keine Veränderung am Stück hatte. Es ist sehr viel passiert und ich glaube, dass es auch gut ist. Das ist, also ich bin es gewohnt, aber ich mag Veränderung. Ich bin offen für Veränderung. Ich glaube, kann mich auf Veränderung einlassen. Und wenn es Veränderungen sind, dann Ich freue mich, wenn ich nicht an einem Punkt stehen bleibe und alle paar Jahre neue Dinge passieren. Ich fühle mich nicht gestresst, ich fühle mich nicht gedrängt. Also ich habe das Gefühl, das eine ist so eine logische Konsequenz aus dem anderen. Das ist eher wie so eine Entwicklung. Und ich glaube, damit bin ich total fein.
Wie kommt man auf die Idee, in eine Partei einzutreten, für eine Partei Wahlkampf zu machen und dann zu kandidieren für ein Landes- oder ein Bundesparlament? Also an welchem Punkt hast du gesagt, jo, das mache ich jetzt? Was hat dich dazu bewegt?
Ja, ich muss dazu sagen, dass es kein langjähriger Plan war. Es ist wie häufig bei mir eher spontan passiert. Ich hab zuvor bei der Partei bei einem Abgeordneten gearbeitet. Und während meiner Elternzeit war ich so ein bisschen raus politisch. Es stimmt gar nicht. Ich habe während meiner Elternzeit noch Europawahlkampf gemacht und habe so Insta-Accounts von Abgeordneten weitergeführt, weil ich das von zu Hause aus machen konnte. Ich glaube, ich kann mich gar nicht so komplett rausziehen aus dem politischen Geschehen. Aber der Schritt dahin zu sagen, ich gehe jetzt selbst so in die erste Reihe, ich kandidiere selbst, fühlte sich ein bisschen für mich auch an, als müsste das jetzt so. Das hört sich jetzt voll übertrieben an, aber ich habe mich nicht repräsentiert gesehen in der Aufstellung und ich habe gedacht, ich glaube, wenn ich das schon nicht habe, dann werden das ganz viele andere Menschen genauso sehen. Hamburg hat die älteste und die größte afghanische Community und mir war es total wichtig, in erster Linie auch eine Repräsentantin meiner afghanischen Community zu sein. Aber natürlich nicht nur. Es gibt auch aus der Perspektive, ich bin ja auch junge Mutter und ich habe auch gemerkt, dass obwohl wir wissen, dass Care-Arbeit, Mutterschaft ein sehr großes Thema ist, hatte ich das Gefühl, dass das Thema politisch aber komplett untergeht. Und es gab so verschiedene Themen und Anliegen, die mir total wichtig waren, die ich nicht repräsentiert gesehen habe. Natürlich hat es einen Anschubser von außen gebraucht. Ich bin nicht selbst auf die Idee gekommen. Aber als ich dann gefragt wurde, hey, willst du nicht kandidieren, war ich Feuer und Flamme dafür. Und habe gedacht, doch, ich glaube, ich will das machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich das tue.
Und du sagst, du hast dich nicht repräsentiert gefühlt. Du bist Frau mit Zuwanderungsgeschichte. Also wie vielfältig ist denn die Linke?
Jetzt in Hamburg oder?
Also jetzt die Partei Die Linke, ich sag jetzt mal, im Bund und in Ländern.
Also natürlich sind wir auch ein Abbild der Gesellschaft und ich glaube...
Jetzt klingst du wie eine Politikerin.
Wir sind bemüht, okay? Also wenn ich mich umschaue, dann fehlen mir ganz viele Perspektiven. So, das ist kein Geheimnis. Und ich weiß natürlich, auch mit dem Fachwissen, was ich habe, es ist kein Zufall, dass all diese Perspektiven es nicht gibt in der Partei. Und ich glaube, dass ich mir nicht nur Ziele gesetzt habe für, was will ich in der Gesellschaft oder übertrieben gesagt, aber was will ich für die Stadt Hamburg verändern, sondern natürlich habe ich auch Ziele innerhalb meiner Partei, weil ich auch einen Schwerpunkt mitbringe und einer meiner Schwerpunkte ist ja, dass ich daran mitwirke, Barrieren abzubauen, weitere Perspektiven einzubeziehen und ich glaube auch, dass ich dieses Wissen sehr bewusst auch für unsere eigenen Parteistrukturen einsetzen möchte und wir sind ja im Gespräch über viele Themen und ich, das Thema Migrationsquote ist immer mal wieder ja vorhanden oder wie auch immer. Ich habe selbst dazu keine abgeschlossene Meinung dazu, ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen und vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also all das steht jetzt noch an, um zu gucken, wie wir uns noch als Partei weiter diversifizieren können.
Du bist ja an genau der einen Schnittstelle auch in der Partei. Also du hast viel gearbeitet zum Thema Bundeswehr und Bundeswehrabzug aus Afghanistan. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn die westlichen Kräfte in Kabul geblieben wären, wenn sie die Taliban abgewehrt hätten, um eine wie auch immer geartete Stabilisierung der Gesellschaft vielleicht voranzutreiben. Es war ein sehr schwieriger Einsatz. Wenn es 20 Jahre nicht funktioniert hat, ist die Frage, ob es dann weitere, der fortlaufende Zeit besser geworden wäre. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, deine Partei, die Linke, hat ja ein sehr differenziertes und distanziertes Verhältnis zu Militär, Bundeswehr, Rüstung, Aufrüstung. Bist du da häufig im Konflikt mit der Parteilinie oder denkst du, das ist schon genau richtig, wie sich die Partei da politisch aufstellt?
Ich würde sagen, dass wir ständig in Konflikt miteinander zu Themen sind. Oder was heißt in Konflikt? Aber in Diskussion miteinander sind. Ich merke, dass diese Aushandlungsprozesse nicht beendet sind, wenn es einen Parteibeschluss dazu gibt, sondern dass wir immer wieder und zu jedem Zeitpunkt immer wieder diese Debatten weiterführen. Und ich würde schon auch sagen, dass wir innerhalb der Partei sehr unterschiedliche Positionen dazu haben. Und je nachdem gibt es demokratische Mehrheiten für die eine oder die andere Position. Aber ich würde, du hörst vielleicht auch schon raus, dass ich da als Betroffene, als Afghanin, als jemand, die auch sehr nah an dem Einsatz gearbeitet habe, dazu vielleicht noch eine andere Position habe. Aber ich finde, die Frage ist nicht immer Militarisierung, ja oder nein. Es gab ja viele Überlegungen auch in Afghanistan, nicht mit der Bundeswehr, sondern mit NGOs zu bleiben. Es gab ja andere Ideen und Möglichkeiten, vor Ort zu sein und zu unterstützen und nicht mit der Bundeswehr dort zu bleiben. Also das finde ich irgendwie wichtig, zu überlegen, welche anderen Optionen, welche anderen Möglichkeiten haben wir, um zu unterstützen, um wichtige Arbeit zu leisten, medizinische Arbeit vor Ort zu leisten, ohne dass die Bundeswehr immer mit da sein muss.
Wobei, also die Nachfrage, die gestatte ich mir jetzt, also in der Ukraine kommt man jetzt mit dem THW, glaube ich, nicht so weit wie jetzt mit einem militärischen Abwehrkampf, ne?
Genau, in Afghanistan war das ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt, wo das debattiert wurde. Genau, das will ich nicht vergleichen mit der Ukraine.
Was werden denn, du bist jetzt Landesabgeordnete, was werden denn deine Schwerpunkte sein? Also was sind die politischen Dinge, für die du dich jetzt einsetzen würdest? Die haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Mach mal so 3 kurze Beispiele.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir sind eine kleine Fraktion, also auch wenn wir 15 Abgeordnete sind und es gibt viele Themen, es gibt viele Ausschüsse und wir müssen das erstmal intern klären. Wir werden uns die Themen gut aufteilen und wir werden gucken, wer welche Schwerpunkte hat. Ich kann ja leider noch kein Thema sagen.
Na gut, das nehme ich gerne mal so hin. Du hast einen Großteil deines Wahlkampfes auf Deutsch und auf Dari gehalten, aber vor allen Dingen eben mit Zusprache der afghanischen Community. Das war dann irgendwie doch auch klar, hier spricht eine Deutsch-Afghanin. Also jetzt nicht, das gibt es ja auch manchmal diesen Effekt, dass Leute dann überhaupt gar nichts mehr mit ihren Wurzeln oder ihrer ursprünglichen Heimat zu tun haben wollen. Bei dir ist es ganz anders. Wie schwierig hat sich das gestaltet? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sich das Klima insbesondere gegenüber Afghaninnen und Afghanen sehr verschärft hat. Und wenn du jetzt einen Großteil deines Wahlkampfes in Dari mit Ansprache der afghanischen Community hältst, wie viel schwerer hat man es da als der typische normale Uwe aus der Linkspartei, der irgendwie ohnehin es auch nicht immer einfach hat? Also hast du da das Gefühl gehabt, dass du nochmal Next Level Landtagswahlkampf machen musst? Oder hattest du das Gefühl, es ist eher anders, hat dich nochmal wie so eine Woge ins Parlament getragen?
Also ich bin, glaube ich, sehr transparent damit gewesen, wofür ich antrete und dass ich die afghanische Community ansprechen und mobilisieren möchte, war ein ganz klar formuliertes Ziel von mir. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Menschen da besonders überrascht darüber waren. Was aber besonders war, ist, dass bei diesen Wahlen 9 afghanische Menschen angetreten sind. Das ist so verrückt. Wo kommen die alle her, denken sich manche. Aber Hamburg hat einfach eine sehr große afghanische Community. Und spannenderweise gab es in verschiedenen Parteien Menschen mit afghanischen Wurzeln, weswegen das innerhalb unserer eigenen Community zu so einer richtigen Bewegung wurde. Das heißt, Medien, JournalistInnen, die NGOs, alle waren so sehr involviert in diesem Wahlkampf, weil es natürlich über diese vielen Menschen auch ganz anders in die Community hineingetragen wurde. Und gleichzeitig hat das meine Community, also sage ich jetzt allgemein, auch sehr stark politisiert zu sehen, dass Menschen aus Afghanistan gerade stark kriminalisiert werden, dass Abschiebung gerade wieder Thema ist, dass Menschen aus Afghanistan Geflüchtete wieder besonders instrumentalisiert werden. Und ich glaube, die Motivation, afghanische Repräsentanten da zu haben, war auch besonders hoch. Und da war es total gut. Auch ich war bei verschiedenen Sendungen, ich war bei verschiedenen Formaten, die ausschließlich auf Dali geführt wurden. Und es war total gut und wichtig, auch für die Linke, auch eine linke Person in dieser Reihe zu haben. Und ich glaube, ja, es hat ja gut funktioniert. Der Erfolg spricht für sich. Also würde ich sagen, kann sich niemand darüber beschweren.
Das heißt, wenn Christian Lindner oder Christian Dürr jetzt mit der FDP in den nächsten Wahlkampf gehen, dann sollten sie sich vielleicht überlegen, ihren Wahlkampf zum Teil auch auf Dari zu führen.
Ich weiß nicht, ob es für die Position eine Mehrheit in meiner Community gibt, aber versuchen können die es.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Wir haben noch eine letzte Rubrik, die heißt ganz schön wichtig. Und das ist eine Platz für deine Werbeanzeige. Das heißt, wenn du ein Buch, eine CD, ein Projekt, eine Kollegin, einen Kollegen, Menschen hast, auf den du verweisen möchtest oder wo du Werbung machen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Das sind auch nochmal so 60 Sekunden, 90 Sekunden, die nur dir gehören. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst eine Wohnungsgesuche aufgeben oder I don't know. Oder dich bei den Kindergärtnerinnen bedanken oder bei den Erzieherinnen und Erziehern in der Kita. I don't know. Also du hast Platz. Du kannst damit machen, was du willst. Diese Zeit gehört ganz dir.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Einige werden wahrscheinlich die rassistische Bezahlkarte kennen. Es gibt einige Bundesländer, die diese Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt haben, unter anderem auch Hamburg. Und es gibt in Hamburg eine Initiative Nein zur Bezahlkarte, die sich dafür einsetzen, diese Bezahlkarten gegen Gutscheine einzutauschen. Und Ich merke an der Reaktion der AfD hier in Hamburg, wie doll diese Aktion ihre rassistische Idee von dieser Bezahlkarte, die von dem Hamburger Senat umgesetzt wurde, wie sehr sie sich angegriffen fühlen durch diese Aktion. Deswegen wäre es mir total wichtig, sich mit dieser Aktion zu solidarisieren, zu den jeweiligen Ständen zu gehen und Bargeld mitzubringen und Bargeld gegen diese Bezahlkarten einzutauschen, die dann an die geflüchteten Menschen hier in Hamburg gehen.
Vielen Dank. Ich mache hier immer so ganz witzige
ich höre das schon.
Soundteile, die wir, glaube ich, später immer nochmal rausgenommen und neu eingespielt werden. Hila, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du davon erzählt hast, was du so machst, mit wem du es machst und was zwischen Deutschland und Afghanistan, zwischen Berlin und Kabul so alles passiert, wie du dich einsetzt. Und nochmal herzlichen Glückwunsch für deine Wahl in die Hamburger Bürgerschaft, nicht Senat, vielleicht kommt das ja aber demnächst noch. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter. Bleibt dran, es kommt bestimmt auch wieder eine nächste Folge. Ich weiß noch nicht genau, wann und wo. Aber ihr könnt alle Beiträge auf veto-mac.de, auf Instagram, bei allen Podcast-Abspielgeräten euch anhören. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.